Wir befinden uns gerade in Teil 5 der Serie Voll Glauben. Und wie gern wäre ich einer von diesen Menschen, der nicht auf Reserve läuft. Wie gern wäre ich einer derjenigen, der sagen kann, mein Tank ist immer voll. Ich brauche keine Tankstelle. Mein Tank ist voll. Egal welche Krise kommt. Egal welche Herausforderung, egal welches Problem, ich habe Glauben, der über den Dingen steht. Wie gerne wäre ich jemand, der diesen Glauben auslebt und alle zu mir kommen und sagen, boah, wo hast du nur diesen Glauben her? Und die Frage ist, wo bekommen wir solchen Glauben her? Und ausgerechnet heute darf ich ein Thema zum Thema voller Glauben mit euch besprechen und mit euch andenken, das mir immer wieder auf die Füße fällt, weil es eben kein klassisches Glaubensthema ist. Glauben hört sich nämlich so einfach an. Und Glauben ist auch so schlecht messbar. Vielleicht reicht er, vielleicht reicht er nicht. Glauben kann mir auch keiner vorwerfen, wenn ich ihn nicht habe, weil man sieht es mir nicht an. Und ich kann immer behaupten, ich habe ihn, weil wer will mich widerlegen? Und deswegen habe ich euch heute das wunderschöne Thema mitgebracht, das uns helfen kann, voll Glauben zu werden. Das Thema Disziplin. An euren Reaktionen merke ich schon, ihr freut euch auf die Predigt. Aber vielleicht liegt es daran, dass wir an das Thema Disziplin auch nicht immer ganz günstig rangehen. Viele von uns sind aufgewachsen und erinnern sich dann vielleicht daran, dass wir diszipliniert wurden. Und das ist sicherlich keine gute Erfahrung. Disziplin hört sich in den meisten Ohren unerfreulich an. Nicht so positiv besetzt wie Glaube oder Liebe. Aber Disziplin ist ein sehr, sehr positives Wort, was Jesus sehr gerne verwendet hat. Auch wenn uns das nicht bewusst ist. Eines seiner ganz wichtigen Worte war eben nicht Glaube, sondern Disziplin. Im Englischen wird es viel klarer, weil da sind diejenigen, die Jesus nachfolgen, werden dort Disciples genannt, die Disziplinierten. Diejenigen, die Disziplin gelernt haben, das sind diejenigen, die sich Jesus anvertraut haben, die an ihn glauben, aber die noch was viel Radikaleres machen. Die einfach nicht einfach nur glauben, sondern die ihm nachfolgen. Und wir haben jetzt ganz lange uns schon mit dem Thema Nachfolge beschäftigt, mit dem Thema Christsein und mit dem voller Glauben sein. Und Jesus lädt uns eben nicht ein zu sagen, ja, ich glaube an dich. Ich glaube, dass es dich gibt. Und damit ist unser Job getan. Sondern Jesus lädt uns ein und sagt, folge mir nach. Lass doch die Dinge, die du tust, ausdrücken, dass du wirklich an mich glaubst. Und dieses Wort Disziplin kommt in ganz vielen anderen Dingen in unserem Alltag auch vor. Es ist uns nur unbewusst. Zum Beispiel, wenn jemand eine Sportart betreibt, kann ich sagen, ich mache Leichtathletik. Dann sage ich, ja, Leichtathletik ist interessant, aber welche Disziplin ist es denn? 100 Meter, 200, Weitsprung. Das sind alles Disziplinen. Und kein Mensch denkt daran, dass das Wort Disziplin in dem Zusammenhang negativ ist. Disziplin ist ein super positives Wort und kann uns sehr dabei helfen, dass unser Tank nicht leer wird und wir voller Glauben bleiben. Das Originalwort Disziplin setzt sich nämlich eigentlich aus anderen Wörtern zusammen. Und wir haben aufgrund unserer Lebenserfahrung häufig negative Erfahrungen damit gemacht. Aber eigentlich ist die Bedeutung des Wortes Disziplin Ordnung und Lernen. Und das können gute Dinge sein. Wenn Dinge in Ordnung sind, sind wir zufrieden. Aber, und da ist eben der Hintergrund, Dinge kommen nicht von alleine in Ordnung. Dinge kommen von alleine in Unordnung. Also ihr könnt alle einen Test zu Hause machen. Sucht euch ein Zimmer aus zu Hause und guckt, wie lange es dauert, unordentlich zu werden. Das geht um Welten schneller als ordentlich zu werden. Und vor allem Unordnung passiert von alleine. Ordnung, da braucht es Bemühung. Und das Zweite ist, dass Ordnung kann man lernen. Beim ersten Mal, wenn man Dinge versucht, in Ordnung zu bringen, ist es ganz schön schwierig. Aber je öfter ich Dinge in dieselbe Ordnung gebracht habe, umso routinierter werde ich dabei. Umso einfacher ist es für mich. Umso weniger Kraft brauche ich dazu. Und umso ordentlicher ist es danach. Und nur in diesem Zusammenhang hat Jesus das Wort Disziplin verwendet. Es geht nicht um Strafe. Es geht auch nicht darum, dass ich mir Punkte verdiene. Wer kommt am ordentlichsten in den Gottesdienst und ich habe mir ein paar Punkte verdient. Sondern es geht eben darum, um das Privileg, dass wir dadurch, dass wir Ordnung lernen dürfen, unseren Glaubenstank auffüllen, bis er so voll ist, dass er überläuft. Dass wir laufen können mit einer Kraft, die wir uns nicht vorstellen konnten. Und deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir Ordnung lernen. Dass wir Disziplin lernen. Und eine tolle Sache an der Disziplin, auch wenn sie vielleicht nicht unser liebster Freund ist, sie ist ein treuer Freund. Und wir können alle froh sein, wenn wir Disziplin gelernt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Freunde einladet. Ist immer die Frage zu einer Party, wen lade ich denn am liebsten ein? Es gibt natürlich den, der immer gut drauf ist, dann der macht die Partystimmung gut. Es gibt ein paar, die aber auch aufräumen müssen. Und es ist gut, wenn man auch ein paar davon eingeladen hat. Und ich lache, aber es ist wichtig, dass Leute da sind, die verschiedene Teile des Ganzen bedienen, damit wir Erfolg haben. Und ich bin so froh, dass wir hier nicht einzelne Helden haben, sondern dass wir als Team zusammen sind. Und es gibt Leute, die sind vor uns allen da gewesen, damit die Stühle stehen. Jeden Sonntag. Und es gibt Leute, die bleiben nach uns, damit die Stühle nicht mehr stehen. Jeden Sonntag. Und es ist gut, wenn wir viele solche Menschen haben. Weil gute Laune flackert kurz auf, aber Menschen, die uns treu sind und diszipliniert sind, die den Laden in Ordnung halten, das sind diejenigen, die es ermöglichen, dass wir als Gemeinde treu jeden Sonntag hier Gottesdienst feiern können, dass wir online gehen können, dass jeden Sonntag, und das Lobpreisteam hat hier eine besondere Bedeutung, jeden Sonntag die Möglichkeit besteht, Gott anzubeten. Das Tolle an Disziplin ist, Disziplin funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann mal schon was lernen wolltet. Wir haben gehört, Disziplin hat was mit Ordnung und mit Lernen zu tun. Also in der Schule ist es so, man soll verschiedene Dinge lernen und gerade wenn man eine andere Sprache lernt, ist gar nicht so einfach. Und das Tolle ist, wenn ich Vokabeln lerne, Disziplin funktioniert. Wenn ich mich jeden Abend hinsetze und die Vokabeln lerne und mich abfragen lasse und mich damit beschäftige, kann ich versprechen, ihr könnt sie irgendwann. Disziplin funktioniert. Aber, und jetzt kommt diese kleine Gemeinheit, ohne Disziplin funktioniert fast nichts. Für diejenigen, die ins Fitnessstudio gehen, ich habe gehört, in der Gemeinde gibt es da ein paar. No pain, no gain. Es hilft nichts, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und mir die Hantel anschaue und sage, du schaust gut aus, ich schaue gut aus. Und dann wieder nach Hause gehe. Im Fitnessstudio hilft doch nicht, wenn ich einmal hingehe und sage, Mensch, heute fühle ich mich gut und fühle ich mich stark und hebe einmal diese Hantel und sage, wow, jetzt haben wir uns kennengelernt. Jetzt reicht es für die nächsten Tage. Ja, ihr lacht, aber so gehen wir ran. Wir wollen oft voll Glauben sein. Wir wollen durchhalten. Wir wollen, dass der Tank voll ist und wir hoffen, dass wir eines Tages den Marathon vielleicht bewältigen können. Aber der Marathonläufer läuft nicht einmal mit dem Block und sagt, okay, die ersten 100 Meter habe ich geschafft, muss ich ja nur öfters machen. Dann komme ich schon auf 42 Kilometer. Und es ist in allen Bereichen so. Ohne die Disziplin funktioniert es nicht. Egal in welchem Bereich. Ob im Studium, im Sport, im kreativen Bereich. Keiner, der hier oben auf der Bühne steht, nimmt sich die Gitarre und sagt, oh cool, weiß zwar nicht, wie es geht, aber und zieht dann ein Gitarrensolo ab. Die haben das vorher schon mal gemacht. Öfters. Die haben sich sogar zum Proben getroffen. Und die haben sich daheim damit beschäftigt. Die haben Disziplin mitgebracht. Und wir sind alle so technikverwöhnt, aber die Technik funktioniert nicht einfach so, dass jemand reinkommt, den Lichtknopf anmacht und dann weiß der Computer schon, was er machen soll. Da haben sich Leute Schweiß und Tränen investiert und haben gesagt, okay, wie könnte es am besten funktionieren? Wie klappt es mit der Akustik? Wie klappt es mit der Beleuchtung? Wie klappt es, dass wir online gehen? Dass ihr zu Hause uns hören und sehen könnt. Ohne Disziplin funktioniert es nicht. Uns wird immer beigebracht, was ist denn wichtig, wenn wir an einen vollen Tank glauben und welche Worte würden uns denn einfallen, wenn wir dran denken, was hat Jesus uns beigebracht, welcher Bibeltext fährt uns gut ein, auch Freude ist wichtig, auch die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn bringt dich nur dann weiter, wenn du diese Freude am Herrn in Disziplin umwandeln kannst. Wo bringt dich denn dein Glauben hin, wenn du keine Richtung hast? Hoffnung, sicher in unseren Zeiten ein sehr, sehr wichtiges Wort. Aber mich hinsetzen und hoffen und beten, dass morgen meine Schulaufgabe gut läuft, ist nicht die Strategie der Wahl. Zu hoffen und zu beten, dass morgen mein Auto anspringt, obwohl ich nicht an der Tankstelle war, ist nicht die Strategie der Wahl. Zu hoffen, dass der Kühlschrank voll ist, ohne dass ich einkaufen gehe, ist nicht die Strategie der Wahl. Auch die richtige Einstellung. Wir reden uns so gerne raus, wir brauchen die richtige Einstellung. Oh, ich habe meinen Englischlehrer auch sehr gern. Deswegen, wenn ich nichts hinschreibe, kriege ich trotzdem keine gute Note. Die richtige Einstellung hilft mir nichts. Ich liebe mein Fitnessstudio, aber ich muss hingehen, damit mein Körper was davon merkt. Die richtige Einstellung, ohne etwas zu tun, führt mich nirgends hin. Und so schockierend es jetzt sein mag, auch das Wort Liebe ist ein tolles Wort. Aber Liebe, die nichts tut, führt mich nirgendwo hin. Woran soll denn jemand merken, dass ich ihn liebe? Ich liebe dich von ganzem Herzen. Daheim, vorm Fernseher. Du wirst es nicht merken. Du hast den Hauch einer Chance, es zu merken, wenn ich vielleicht eine Textnachricht schreibe. Ich könnte was ganz Radikales machen, ich könnte dich anrufen. Noch radikaler, ich könnte dich besuchen. Noch radikaler, ich könnte Beziehung mit dir haben. Aber Beziehung haben funktioniert eben nicht mit Nichtstun. Sondern Beziehung hat im tiefsten Inneren was mit Disziplin zu tun. Dass wir den anderen kennenlernen und verstehen, was für den anderen in Ordnung ist. Und wenn der andere weiß, was für mich in Ordnung ist, dann können wir ordentlich miteinander umgehen und eine gute Beziehung haben. Viele hoffen darauf, dass ihre Ehe funktioniert, weil sie sich lieben. Und meine Frau sollte es ja wissen, ich habe sie ja geheiratet. Aber nach dem Heiraten passieren noch ganz, ganz viele andere Dinge. Da gibt es noch den ganzen Weg bis ans Ende eurer Tage. Und die Hochzeit ist ein Startschuss für eine hoffentlich sich weiterentwickelnde Liebe. Aber wir müssen uns weiter kennenlernen, wir müssen weiter lernen, was es heißt, was für den anderen in Ordnung ist. Wie der andere tickt, damit ich ihm überhaupt Liebe ausdrücken kann, so dass er sie versteht. Das Wort Liebe ist ein so großes Wort, aber wenn wir versuchen, das im Alltag zu leben, weil unser Glaubenstank voll ist, dann ist es trotzdem eine Herausforderung. Wenn jemand Hunger hat, ist es nicht hilfreich, wenn ich ihm sage, ich liebe dich. Er profitiert mehr davon, wenn ich ihn zum Essen einlade. Und dann weiß er plötzlich, dass ich ihn liebe. Ohne große Worte. Wenn der andere alleine ist und ich ihn einlade zu mir, dass er mit mir Gemeinschaft hat, dann brauche ich ihm nicht sagen, ich liebe dich, sondern er weiß es, weil ich ihn eingeladen habe. Aber das muss ich lernen. Und das bedeutet, dass ich Disziplin habe. Und deswegen sagt Jesus auch sehr selten, einfach nur glaub an mich. Sondern Jesus sagt etwas viel Radikaleres. Er sagt, folge mir nach. Wenn du mein Leben anschaust, wenn du mich beobachtest, kannst du sehen, dass ich ein Mann voll Glauben bin. Und ich glaube, da besteht Einigkeit, Jesus hat geglaubt. Der Glauben war nicht sein Problem. Aber für uns war es ganz herausfordernd und ist es herausfordernd zu sehen, wie hat er das denn gelebt? Was hat es denn bedeutet für ihn und für seine Umwelt, dass er geglaubt hat? Und deswegen sagt er nicht, hoffe auf mich, ich werde es schon richten. Oder glaube an mich, es wird alles gut. Sondern er sagt, folge mir nach, beobachte mich, lies über mich, lerne über mich. Und dann versuche es so zu machen wie ich. Und dann verspreche ich dir, dann hast du auch den Glauben wie ich. Und Jesu Tank war nicht leer. Jesu Tank war immer voll. Und Jesus hat es vorgelebt und hat gesagt, der Glaube, den wir leben und der Glaube, den wir haben, ist eine Tat. Und Jesus nachzufolgen bedeutet, die Dinge so zu tun, wie er sie tat. Tue, was Jesus tut, so wie es Jesus tut. Dann brauchst du dir keine Sorge machen, dass du keine Freude hast. Dann brauchst du dir keine Sorge machen, dass du keine Hoffnung hast. Dann brauchst du dir keine Sorge machen, dass dein Leben langweilig ist. Und dann brauchst du dir keine Sorge machen, dass dir der Glaube ausgeht. Ich bin froh, dass es nicht die einzige Predigt zu dem Thema ist, sondern dass wir viele andere Aspekte schon gehört haben. Und es gehören ganz, ganz viele Dinge dazu, weil Disziplin für sich allein genommen ist schwierig. Dinge, die wir lernen wollen, müssen uns ja auch gelehrt werden. Deswegen haben wir sicher einen ganz wichtigen Aspekt. Wir brauchen gute Lehre. Wir brauchen biblisch fundiert Informationen darüber, wie Dinge funktionieren, wie sie zusammenhängen. Und wenn mein Glaubenstank voll sein ist, brauche ich gute Lehre. Glaube ist nie unpersönlich, sondern es ist immer etwas, was ganz persönlich ist. Deswegen sind die Dinge, die an mir getan werden, damit mein Glaube wachsen kann, persönlich. Persönliche Dienste an mir. Aber das Verrückte ist, wenn ich Dinge an anderen tue, wächst mein Glaube auch. Ich bin ermutigt und ich bin aufgebaut und ich bin zufrieden. Ihr müsst nur ausprobieren, also einfach nur mir zuhören und glauben, dass es so ist, funktioniert nicht. Also ihr müsst die Dinge tun, damit ihr zufrieden seid. Und ich tue meine Dinge, dann bin ich zufrieden. Aber es liegt an euch, dass ihr Dinge tut und anderen dient. Dann dürft ihr auch den Glauben und die Früchte ernten. Und dann ist euer Tank nicht leer. Der Glaubenstank kann nämlich nicht von anderen betankt werden. Ich kann hier oben stehen und machen, was ich will. Ich kann euren Glaubenstank nicht füllen. Ich kann euch ein bisschen Informationen geben, aber füllen könnt nur ihr selber. Ganz, ganz wichtig sind richtige Beziehungen. Mit anderen Menschen, deren Glaubenstank voll ist, lässt sich viel weiterfahren. Wenn ihr mit jemandem Marathon lauft, der schon nach den ersten paar Kilometern nicht mehr kann und einkehren muss, der bremst. Jemand, der frisch ist und fröhlich, der sagt, es geht noch. Wir schaffen das. Ich bin da. Der nimmt euch mit. Aber nur ihr könnt die richtigen Beziehungen für euch aussuchen. Will euch niemand verbieten oder irgendwie vorschreiben, wer für euch der Richtige ist. Aber überlegt, ob ihr mit dem ihr da unterwegs seid, weiterkommt oder nicht. Und jetzt kommen wir zu diesem ganz, ganz dichten und herausfordernden Thema persönliche Disziplin. Und Jesus hat uns da etliches vorgelebt, aber auch etliche Aufgaben gestellt. Und diese Aufgaben, die möchte ich mit euch noch kurz durchsprechen. Ein letztes Thema, das ganz wichtig ist, um den Glaubenstank voll zu bekommen, ist, das sind besondere Ereignisse in unserem Leben. Wenn wir mal etwas getan haben und danach ermutigt waren, weil es funktioniert hat und weil sich unser Glaube bewährt hat, das pusht uns wie nichts anderes. Und dann ist dieses persönliche Erlebnis etwas, was uns niemand mehr wegnehmen kann, was uns unseren Glauben stärkt. Wenn ihr mal dabei wart, wie es funktioniert hat, weil ich geglaubt habe, das kann mir niemand wegnehmen. Dann weiß ich, es war so. Ich bin auf die Knie gegangen, ich habe gebetet und es hat funktioniert. Und ich weiß, Gott hat mein Gebet erhört. Das verändert mein Leben wie wenig andere Dinge. So ein besonderes Ereignis. Das Gebet funktioniert. Eines der verrückten Dinge ist, ganz viele Menschen in unserem Land gehen in den Gottesdienst und sitzen da jeden Sonntag. denen kann man jetzt nicht vorwerfen, dass sie nichts machen. Aber eines der schockierenden Dinge ist, ich kann ganz, ganz lange christlich sein, ohne persönlich zu glauben. Und da ist dieser Spannungsbogen. Ich freue mich über jeden, der heute hier ist, und ihr dürft jeden Sonntag wiederkommen, ich lade euch ein. Aber das Geheimnis ist eben nicht nur einfach, eine Routine abzuarbeiten, sondern die Disziplin muss etwas Persönliches sein. Die Disziplin muss etwas mit mir zu tun haben. Die Disziplin muss mir etwas beibringen. Sie muss mich in Ordnung bringen. Sie muss mich Ordnung lehren, damit es ein persönlicher Glaube ist. Es geht um meine Beziehung zu Jesus. Nicht um die Beziehung von uns als Gruppe. Es geht um dich. Und es ist die Gemeinheit in dem heutigen Gottesdienst, du kommst nicht raus. Disziplin ist nicht für die anderen, sondern für dich. Und die Herausforderung, die Disziplin zu leben, ist für dich und für mich. Und nicht für uns als Gruppe und nicht für uns als Gemeinde und nicht für uns als Land, sondern jeder von uns persönlich braucht diese persönliche Disziplin. Und es gibt drei Disziplinen, die uns Jesus in besonderer Art und Weise vorgelebt hat. Und deswegen halte ich sie für besonders wichtig. Und deswegen lade ich euch ein, dass ihr über diese Disziplinen nachdenkt und überlegt, ob das Disziplinen sein können, in die ihr einsteigen möchtet. Und das Wichtige dabei ist, es sind Disziplinen, da geht es nicht um Gefühle, ob sie sich gut anfühlen, sondern es geht darum, ob ich sie konsequent umsetzen kann. Und es gibt keine Punkte dafür, wenn ich sie umsetze, sondern der Tank füllt sich unbemerkt. Aber er läuft. Und es ist immer ganz schwierig, wenn man Dinge versucht, in eine Systematik zu bringen und dann einfach irgendwelche tollen Worte zu finden versucht. Eines der Themen ist persönliche Andacht. Ein weiteres wichtiges Thema ist prozentuales Geben. Und ein dritter Punkt ist gemeinsame Anbetung. Das sind die drei Kerndisziplinen, die Jesus uns herausfordert zu tun und herausfordert zu leben. Und ich versuche sie jetzt im Einzelnen nochmal kurz zu erklären. Was ist die persönliche Andacht? Ich kann mich natürlich im Gottesdienst hinstellen und ein Gebet sprechen. Aber das mache ich ja meistens nur am Sonntag und kurz und vielleicht still oder laut. Ich kann auch, wenn ich in die Stadt fahre, feststellen, Mist, ich bin spät dran, warum auch immer, kann ich natürlich um den Parkplatz beten, aber das ist natürlich so ein bisschen Eventmanagement, aber das ist keine persönliche Andacht. Die persönliche Andacht ist, wenn ich mich entscheide, jeden Tag, egal ob ich müde bin und ob es draußen schneit, ob die Sonne scheint und ob ich Lust habe oder nicht, einen gewissen Prozentsatz des Tages der Beziehung mit Jesus Christus zu widmen. Und es ist kein Gesetz und keine Regel. Und wer heute früh verschlafen hat, kein Problem. Es ist nichts, was wir abarbeiten. Nichts, wo wir eine Strichliste führen. Ich mache auch keine Strichliste, wie oft ich mit meiner Frau gesprochen habe. Aber wenn ich nicht mit ihr spreche, dann ist doch was nicht normal. Und wenn ich Jesus nachfolgen will, ohne zu wissen, was er denkt und was er fühlt und was er will, weil ich mich nicht mit ihm beschäftige, dann kann ich doch nicht am Sonntag kommen und hoffe, dass mir jemand die Glaubensspritze gibt und dann ist alles gut. Und meinen Tank voll boostet und ich hoffentlich durch die Woche komme. Das funktioniert so nicht. Sondern Jesus sagt, wenn ihr eine Beziehung mit mir wollt, macht es doch wie mit allen anderen Beziehungen. Sprecht mit mir. Und seid euch manchmal ein bisschen leise, damit auch ich sprechen kann. Beziehungen, wo nur einer redet, nerven. Aber ihr könnt ihm zuhören. Zum Beispiel könntet ihr ein Evangelium aufschlagen. Da haben Menschen über Jesus geschrieben, die mit ihm live unterwegs waren. da wird Jesus beschrieben, da können wir über ihn lernen. Und je öfter wir das tun, umso besser lernen wir ihn kennen. Umso mehr wir ihn kennenlernen, umso mehr haben wir Hoffnung darauf, dass er der ist, der vorgibt zu sein. Umso mehr wir sehen, was er getan hat und wie es funktioniert, umso mehr können wir glauben. Und dann ist unser Tank plötzlich voll und wir wissen gar nicht, warum unser Tank voll ist. Und wenn wir zurückschauen, heißt es nicht, oh Mann, ich habe mich jeden Tag ins Bett gequält und jetzt habe ich Glauben. Sondern wir sagen, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich habe Glauben. Und er funktioniert. Wie hast du es gemacht? Keine Ahnung, ich bin einfach aufgestanden, habe mit ihm geredet. Ich habe ein Buch aufgeschlagen, wo über ihn geschrieben steht und es hat mich beeindruckt. Und Jesus hat nicht einfach nur gesagt, macht jedes Mal. Sondern Jesus hat all die Dinge, die er von uns verlangt hat, selber gemacht. Und einer der Menschen, die aufgeschrieben hat, wie Jesus das gemacht hat, war Matthäus. Und Matthäus hat im 6. Kapitel geschrieben, wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Hört sich für uns super an, weil wir den Text irgendwie kennen und wir alle in irgendwelchen Wohnungen, wo es auch tatsächlich Türen gibt. Aber für diejenigen, die schon mal in Israel waren oder irgendwie in einer Lehmhütte gewohnt haben, irgendwo in Ländern, wo es gar keine Wohnungen gibt, wo man irgendwie nicht alleine ein einzelnes Zimmer für sich hat und beleidigt ist, dass das WLAN schlecht ist, sondern wo 10, 12, 15 Leute in einem großen Raum wohnen, wo das quasi Küche, Toilette, Schlafzimmer, Wohnzimmer, alles in einem ist. Zu solchen Menschen hat Jesus gesagt, geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu. Welche Tür? Wir haben Vorhang. Nein, die Botschaft ist, sei alleine. Nicht vor Publikum, nicht vor anderen, sondern nimm dir Zeit, irgendwann am Tag, so gut du kannst, solange du kannst. Und sprich, ohne dass jemand zuhört und ohne Show und ohne Action und ohne Rituale. Von Herz zu Herz mit deinem Vater im Himmel. Da kannst du ehrlich sein, da kannst du weinen, da kannst du schreien, da kannst du schimpfen, da kannst du beleidigt sein, da kannst du, was du möchtest. Du bist alleine, es ist im Verborgenen, es geht dir niemand was an. Das kannst du machen. Und wenn die Wohnung zu klein ist, mach's vor der Tür. Geh woanders hin. Und Jesus hat es vorgelebt. Und weil der Glaubenstank von Jesus so voll war, sind so viele beeindruckende Dinge passiert, dass die Leute gesagt haben, wow, wer ist der Typ? Und die Nachricht über Jesus verbreitet sich in alle umliegende Landschaft von Galiläa. Jesus ist bekannt geworden. Aber wofür ist er bekannt geworden? Für die tollen Dinge, die er getan hat, aber was viel wichtiger war. Und deswegen können wir von ihm lernen. Das, was die Leute beeindruckt hat, war das, was Jesus getan hat, aus Glauben. Aber wie ist er da hingekommen? Am frühen Morgen, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging an einen einsamen Ort und betete. Das war die Quelle dessen, wie er seinen Tag begonnen hat, warum der Tag danach voll Glauben war. Er ist nicht aufgewacht und hat gesagt, oh, ich bin ja eh Jesus, hau ich ein Wunder raus, schauen, was passiert. Sondern Jesus ist in der Früh aufgestanden, jeden Tag, und das wusste er, und er hat sich dazu entschieden. Boah, das wird bestimmt ein harter Tag, die Welt ist in keinem guten Zustand. Himmlischer Vater, was machen wir heute? Und sein himmlischer Vater hat gesagt, Jesus, so wie wir es besprochen haben, so wie du mich kennengelernt hast, so machen wir es. Ja, aber es könnte anstrengend werden. Ja, es wird anstrengend werden für dich. Aber jetzt, bevor du in die Krise kommst, haben wir das doch schon gecheckt, wie wir es machen. Man sagt Jesus, ja, bevor wir in die Krise gekommen sind, haben wir es besprochen. Und das ist genau das, was Jesus stark gemacht hat. Es bringt nämlich nichts, in der Krise im Stoßgebet zu sprechen und zu sagen, oh Gott, ich glaube. Nein, in der Krise glaubst du nicht. In der Krise verzweifelst du. In der Krise bist du orientierungslos. Selbst die Glaubenshelden sind in der Krise orientierungslos. Das Gute ist nur, die Glaubenshelden wissen, was sie machen müssen. weil sie es schon jeden Tag gemacht haben. Früh aufstehen und mit dem himmlischen Vater reden. Und wenn ich das jeden Tag gemacht habe, wenn es Ordnung in mein Leben gebracht hat und wenn ich das weiß, wie es geht, dann fällt es mir auch in der Krise nicht schwer, das einfach weiterzumachen. Bloß in der Krise plötzlich von Gott hören zu wollen, wo es tausend Stimmen gibt, die tausend Dinge sagen, das funktioniert nicht. Und das Coole ist, als sie Jesus dann gefunden haben, weil irgendwie war er ja weg, die haben gedacht, er macht am nächsten Tag wieder was Cooles. Hat er auch, aber haben sie ihn gesucht und gesagt, ja, wo ist er denn? Und haben gesagt, hey, alle suchen dich. Sagt Jesus, ja, lass sie suchen. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr verstehen, dass das Wichtige an meinem Dienst nicht das ist, was ich vor allem mache. Kranke heilen. Peanuts. Mein Vater hat die ganze Welt geschaffen. Fische und Brot vermehren. Peanuts. Hab die ganze Welt geschaffen. In der Krise und im Leid wissen, wer mein Vater ist. Disziplin. Ich spreche mit ihm jeden Tag. Lass mich die Leute suchen. Ist in Ordnung. Aber ihr wisst jetzt ein Geheimnis. Ihr habt mich gesucht und gefunden und ihr wisst, wo ich war. Als es dunkel war, war ich draußen alleine und habe mit dem gesprochen, der meine Krise löst. Ganz wichtiges Thema, dass Jesus dann im selben Kapitel, das sechste Kapitel des der Matthäus geschrieben hat, das ist ein sehr spannendes Kapitel, weil da die ganzen Themen und Disziplinen angesprochen werden, ist das Thema des prozentualen Gebens. Und Jesus sagt nicht, gebt Geld, wenn ihr es übrig habt oder irgendwas, sondern Jesus fängt das Thema viel cooler an. Er sagt, sorgt euch nicht. Also Jesus will gar nichts von mir, er hat alles. Also er braucht jetzt mich, nicht mein Geld oder so. Also auch deins nicht. Und ich brauche dein Geld auch nicht. Also Jesus sagt, hey, das Thema, über das ich mit euch reden wollte, sagt, sorgt euch nicht, was ihr essen sollt. Sorgt euch nicht, was ihr trinken wollt. Sorgt euch nicht, was ihr anziehen sollt und auch, wo ihr schlafen wollt. Quizfrage, wer hat sich heute darüber gesorgt, was er essen soll? Wahrscheinlich keiner, weil wir alle genug zu essen haben. Wir leben in einem extrem privilegierten Land. Das sind gar nicht unsere Sorgen. Und dann sagt Jesus aber was ganz Cooles und er sagt jetzt, warum fordere ich euch herauf, dass ihr euch nicht sorgen sollt? Du sollst dich auch nicht über dein Haus sorgen und du sollst dich auch nicht über dein Auto sorgen und über die Winterreifen, die du brauchst und den Skiurlaub und worum er sich halt Sorgen macht. Er sagt, du sollst dich eigentlich überhaupt nicht sorgen, wenn ich ehrlich bin, denn Sorge hat nichts mit Glauben zu tun. Sorge ist Unglauben. In manchen Übersetzungen ist es ein bisschen radikal, denn das machen die Heiden. Sorgst du dich? Heide. Nein, also. Aber Jesus hat es so radikal gesagt. Er hat gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, denkt doch mal drüber nach. Jetzt, ihr kennt mich so lange, ihr habt mich so lange beobachtet. Ihr wisst, dass ich zu meinem himmlischen Vater spreche. Ihr habt mich beobachtet, was möglich ist, wenn ihr in der Früh zu einem himmlischen Vater spricht. Jetzt bitte sorgt euch nicht mehr. Denn, und das verspreche ich euch, und es ist wirklich wichtig, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Es ist auch nicht so, dass wir in der Früh hingehen müssen und sagen müssen, Gott, übrigens, mein Konto ist überzogen. Die Antwort ist, ich war es nicht. Also, er weiß es. Aber ihr könnt lernen, mit dem, was ihr habt, auszukommen. Gott hat nicht gesagt, ich schenke jedem von euch eine Mercedes. Aber ich stelle sicher, dass ihr da hinkommt, wo ihr hin müsst. Ich kann nicht versprechen, dass jedes Essen ein Dessert hat, aber ich werde dafür sorgen, dass ihr satt werdet. Aber ich lade euch ein, in das Abenteuer eures Lebens mir zu vertrauen, indem ihr zuerst nach dem Reich Gottes trachtet. Dann wird euch alles andere zuteil werden. Und die kleine Gemeinheit, die in diesem Text eingebaut ist, ist, dass er sagt, ich gebe euch jetzt eine tolle Chance. Ihr dürft sogar beweisen, dass ihr mir vertraut. Weil Glauben ist so einfach. Glaubst du, dass ich dich versorge? Ja, ich glaube dir. Okay, gib mir 10% von deinem Geld. Glaubst du es immer noch? Hör, warum brauchst du 10%? Ich brauche es nicht, aber ich möchte sehen, ob du mir vertraust. Ich möchte sehen, ob du mir zutraust, dass selbst wenn du 10% weniger von dem hast, als was du glaubst zu haben, immer noch versorgt bist. Die Gemeinheit ist nämlich, es geht nicht um Geld, es geht um Vertrauen. Und ganz ehrlich, das bisschen Geld, was du hast, spielt weltweit gesehen keine Rolle. Aber Gott lädt dich ein und sagt, okay, du glaubst, dass mit dem Geld, was du heute hast, mit deinen 100%, dass du da große Sprünge machen kannst. Ich zeige dir, wie du mit 90% noch größere Sprünge machen kannst. Aber dazu brauche ich deine 10%. Gib sie mir. Vertraust du mir? Also für diejenigen, die das ein bisschen archmutig finden, fangt mit 1% an. Aber fangt überhaupt an. Und nicht nur, oh ja, gut, okay, wir brauchen einen neuen Beamer für die Gemeinde, okay, ich gebe meinen Zehner. Ist besser als nichts, aber das ist einfach Trinkgeld. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun, da habe ich halt einen Zehner im Geldbeutel. Also ist auch gut, aber das stärkt mein Glauben nicht. Wenn ich mich aber vorher entscheide, einen bestimmten Prozentsatz meines Tages Gott anzuvertrauen für die Beziehung und vorher mich entscheide, einen gewissen Prozentsatz dessen, was ich verwalte, ihm anzuvertrauen, dann wird mein Tank voll. Und ich verspreche euch, keiner von euch verhungert, bloß weil ihr den Zehnten gebt. Und jetzt kommt die dritte Disziplin, wo Jesus sagt, da werdet ihr jetzt staunen. Und das ist eine Herausforderung, weil sie unseren persönlichen Glauben stärkt, obwohl es über die Dimension des Persönlichen hinausgeht. Wo Jesus sagt, du kannst zu Hause glauben und geben und beten, was du willst. Wenn du das Reich Gottes verstehen willst, brauchst du andere Leute, die dasselbe machen. Und mit diesen anderen Leuten gemeinsam solltest du diesem Glauben und deiner Hoffnung, der Liebe, die du dir erworben hast über deine Disziplin, Ausdruck verleihen. Und da gibt er im selben Evangelium eine interessante Aussage und da sagt er, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine Verheißung, die nur uns heute zuteil wird, weil wir heute uns in seinem Namen versammelt haben. Und wir können jetzt gemeinsam sagen, wow, Jesus, ich bin so froh, dass ich nicht allein unterwegs bin, weil das ist schon hart, wenn ich der Einzige bin, der jeden früh aufsteht. Wenn ich der Einzige bin, der 10% gibt oder 5 oder 2 oder 0,5. Jesus zwingt uns da nicht auf, sondern er lädt uns ein und sagt, Leute, die Disziplin macht euch zu Nachfolgern. Und der Paulus ruft uns zu und er hat der Gemeinde, die er geliebt und für die er sich eingesetzt hat, in Korinth zugerufen, Leute, ich kann euch alles beibringen. Ihr gemeinsam aber, nur gemeinsam, als ganze Gemeinde seid ihr Leib Christi, jeder Einzelne, ist ein ganz besonderer Teil. Das ist die persönliche Dimension. Jeder von uns, jeder Einzelne ist der ganz besondere Teil und ohne den geht es nicht. Aber wir müssen alle zusammenlegen, damit wir der Leib Christi sind. Und nachdem der Jahreswechsel ansteht, könnt ihr euch überlegen, ob ihr vielleicht 2022 eine Challenge eingehen wollt. Muss nicht das ganze Jahr sein, vielleicht ist das ein bisschen zu groß. Aber die Challenge besteht darin, gebt Gott die ersten Minuten eures Tages. Können ein paar mehr sein. Aber entscheidet euch heute schon, dass es so sein soll. Weil wenn ihr in der Früh aufwacht und guckt, ob ihr Lust habt, wird es nicht funktionieren. Entscheidet euch vorher, welchen Prozentsatz des Jahresgehalts, das ihr bekommen werdet, ihr Gott geben wollt, weil es gibt bestimmt eine Krise, wo ihr dann noch irgendwas anderes braucht und dann das Geld wieder knapp wird. Entscheidet euch vorher. Und entscheidet euch, dass ihr so oft ihr könnt mit anderen Menschen zusammen, idealerweise mindestens jeden Sonntag und mit Freunden unter der Woche, gemeinsam Gott anbetet. Und dazu lade ich euch ein, dass ihr aufsteht und dass wir gemeinsam unseren Glauben stärken, indem wir uns auf Jesus ausrichten. Amen.